NDR Kultur. Das Gespräch.
Mit Ulrich Kühn, schön, dass Sie dabei sind und vor allem, dass Sie da sind und mir gegenüber sitzen. Sascha Stanišić, seit Montag Gewinner des Deutschen Buchpreises 2019. Willkommen und nochmal, das haben Sie schon tausendmal gehört, ganz herzlichen Glückwunsch.
Ja, vielen, vielen Dank.
Es war ja nicht klar, ob wir würden sprechen können. Sie waren krank am Montag. Geht es Ihnen besser?
Ja, mir geht es ein bisschen besser. Danke der Nachfrage. Ich bin jetzt wahrscheinlich auch durch das Adrenalin über den Berg, glaube ich. Und es war wirklich eine ganz komische Geschichte, dass ich konnte am Morgen der Preisverleihung kaum den Kopf heben und musste am Abend dann eben nochmal die Interviews über mich gehen lassen. Das alles durch einen Nebelschleier wahrgenommen. War eine absurde Erfahrung. Ich glaube, ich war noch nie so krank in so einer öffentlichen Situation, die ich aushalten musste. Aber letzten Endes bin ich extrem froh über den Preis und das entschädigt vielleicht auch diese kleine Qual.
Wenn es das Adrenalin gewesen ist, könnte man ja auf die Idee kommen, dass so ein Preis geradezu heilende Wirkung entfaltet. Ist das was einen dann doch beflügelt? Sie haben das ja schon mal erlebt. Sie haben mal den Preis der Leipziger Buchmesse gewonnen.
Ja, was passiert, das ist wirklich interessant. Habe ich auch heute Morgen darüber nachgedacht. Das ist wie so eine, eigentlich ist es auch eine Art zu sagen, weitermachen mit dem. Du machst es gut, mach es weiter. Und gerade wenn das unter respektierten Kritikern passiert und wenn die Begründung für die Qualität des Buches so, wie in diesem Fall auch, auf eine von mir auch so geplante oder gedachte Ästhetik angewandt wird, dann habe ich immer das Gefühl, dass es auch wie so eine Art Hoffnung, klingt komisch, aber so, wir hoffen, dass du jetzt weitermachst und ich bin extrem motiviert, also es beflügelt wirklich, also der Preis ist etwas, was ich jetzt wie so eine Art finanziellen ohnehin, aber so eine Art Freiheit für die nächsten Wochen und Monate, um mich meinem nächsten Projekt eben widmen zu können.
Wir wollen natürlich ausführlich über Ihr Buch Herkunft sprechen, für das Sie ausgezeichnet worden sind.
Ja, sehr gerne.
Und es läge jetzt sehr nahe, zugleich auch eine Diskussion aufzugreifen, die Sie am Montag selber angestoßen haben. Sie haben ja vorher gesagt, und das respektieren wir natürlich, dass Sie über die ganze Handke-Geschichte im Grunde gar nicht mehr reden wollen, weil Sie das Ihre dazu gesagt haben. Haben ja aber auch gesagt, dass Sie schon bereit wären, ein bisschen ausgehend von dort über ein Verständnis von Wirklichkeit und Literatur und den Zusammenhang zwischen beiden zu sprechen. Und das sind ja ehrlich gesagt auch Fragen, die einem auf der Zunge liegen oder unter den Nägeln brennen, wenn man ihnen zugehört hat. Ich sage das nun einfach für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einmal ganz kurz, die das vielleicht nicht so mitbekommen haben. Sie haben in Ihrer Dankesrede für den Buchpreis die Entscheidung, Peter Handke den Literaturnobelpreis zuzuerkennen, scharf kritisiert. Sie haben sich, das war Ihr Wort, echauffiert darüber. Der Nobelpreis für Handke, ich fasse das jetzt mal ganz grob zusammen, der das Serbien der Milosevic-Zeit ja als ungerecht behandelt und von der Weltöffentlichkeit geschunden sehen wollte und das in den 90ern in seinen Texten auch so schrieb, vermiese ihnen die Freude am eigenen Preis. Sie wirkten, so fand ich, traurig, zornig auch, fast ein bisschen bitter. Und Sie haben unter anderem gesagt, und über den Satz würde ich vielleicht doch ganz gern mit Ihnen reden, wenn Sie einverstanden sind, das ist komisch, finde ich, dass man sich die Wirklichkeit, indem man behauptet, Gerechtigkeit für jemanden zu suchen, so zurechtlegt, dass dort nur noch Lüge besteht. Das soll Literatur eigentlich nicht. Und natürlich, das waren Ihre Worte, reizt einen dieses Wort Lüge ein bisschen nachzufragen. Das Gegenteil der Lüge wäre ja auf den ersten Blick die Wahrheit. Ist denn Literatur ein Medium der Wahrheit?
Ja, Sie werden vielleicht überrascht von der Antwort sein, aber ja, auch dann, wenn die Literatur von Drachen erzählt und von lila gefärbten Haaren, die niemals lila gefärbt waren. Es gibt eine textimmanente Wahrheit und es gibt aber auch eine geschichtliche Wahrheit, eine tatsächliche Wahrheit, die mal mehr, mal weniger in literarische Texte hineinwirkt. Sie belegt, sei es durch einfache Nennung von historischen Ereignissen, dann im weiteren Bearbeitungsfall Literalisierung dieser Ereignisse, also wie spreche ich konkret über Dinge, von denen man nachlesen kann, von denen man eine Chronologie auch in einem Archiv, einem Museum sehen kann. All das sind also Möglichkeiten, wie Wirklichkeit, also wie Tatsächlichkeit von stattgefundenen Dingen in einen Text, in Fiktion hineinwirken können. So. Und jetzt ist man als Schriftsteller natürlich eine Art Kurator einer solchen Wirklichkeit, kann also jederzeit entscheiden, in welchem Grad man sie ändert, in welchem Grad man hinzuerfindet, in welchem Grad man auslässt, weglässt, Ereignisse, die schon quasi als gegeben gelten, als wahr gelten, anders beschreibt, also anders sieht. All das ist total das Schöne an Literatur ist, dass all das ja geht und gemacht wird, selbstverständlich gemacht wird. So, und dann jetzt aber kommt die Schwere der Erfindung, also das, was erfunden wird. Also es ist eine Sache, wenn, sagen wir mal, es gibt einen Käse, der ist in einem Text angeschnitten, der in der Wirklichkeit aber nie angeschnitten worden ist. Dann hat der Autor sich eben entschieden, eine Scheibe Käse zu beschreiben und sie in dieser textimmanenten Wirklichkeit angeschnitten zu haben. So. Und eine andere Sache ist es aber, zu leugnen, dass in einem Fluss Leichen liegen. Dass in einem Haus 59 Menschen lebendigen Leibe angezündet worden sind. Die Frage nach der Täterschaft, die gerichtlich bezeugt und entschieden ist, zu widerlegen. Also ich rede hier also von einer Gewichtung der, nennen wir sie wieder mal Lüge. Also da ist eine, wirklich von mir mal als Frage, was ermächtigt einen Autor, diese Entscheidung also zu treffen, dieser Kurator dieser Wirklichkeit zu sein, die tatsächlich geschichtliche Prozesse in dieser krassen Radikalität des Ereignisses formuliert. Und das ist eine Frage, die ich wirklich, auf die ich jetzt selber eigentlich gar keine Antwort habe. Ich merke nur, dass alles an mir, jeder moralische Kompass, den ich habe, und der hat nichts mit meinem Herkommen aus Bosnien zu tun, sagt, nein, also, Literatur sollte sich da, wo solche Tatsachen sind, nicht darüber hinwegstellen und eine neue Wirklichkeit kreieren, wo diese Wirklichkeit nicht vorhanden war.
Hätte denn Literatur, das ist jetzt vielleicht eine arg theoretisch wirkende Frage, prinzipiell das Recht oder auch das Privileg, auf eine andere Art politisch zu sein als das, was wir im Alltag so nennen?
Ja, absolut. Ich meine, es ist ja das große Privileg eines jeden Literaturschaffenden, dass er tatsächlich die Möglichkeiten der Erfindung und der Erweiterung von Wirklichkeit hat, um auf politische, sagen wir mal jetzt Missstände oder wie auch immer aufmerksam zu machen, aufzuklären tatsächlich. Oder auch, was auch ein schönes Literatur ist ja oft, das vergisst man ja, mit Recherche verbunden und mit großen Auseinandersetzungen hoffentlich der Autoren als Personen mit dem Ort, mit den Menschen vor Ort. Und man hat das als Chance, ich begreife das wirklich als Chance, diese Möglichkeiten, auch des fantastischen Realismus, das wir in der südamerikanischen Literatur sehen, die hochpolitisch ist. Also man darf da sogar das Unwahrscheinliche zu Wort kommen. Man darf sogar so die Toten sprechen lassen, auch die Täter zur Sprache kommen lassen. All das sind total wunderbare Mittel, die Literatur eigentlich als Medium, als Aufklärungsmittel in Szene setzen. Nur wird es dann eben, finde ich, fragwürdig und hart und schmerzhaft, vor allem für Hinterbliebene, für Opfer, wenn man das verdreht, wenn man dann neue Tatsachen schafft und das als Literatur hinstellt.
Eine Sache, vielleicht ein Zitat, einen Satz noch, damit man es noch ein bisschen besser versteht. Und es wäre jetzt unfair, Ihnen nicht vorher zu sagen, dieser Satz stammt tatsächlich von Peter Handke, der ist von 1967 aus einem Essayband. Ich bin ein Bewohner des Elfenbeinturms. Die Wirklichkeit der Literatur hat mich aufmerksam und kritisch für die wirkliche Wirklichkeit gemacht. Wäre das was Sie in dieser puren Formulierung erstmal unterschreiben könnten?
Absolut. Ich kenne den Satz tatsächlich auch. Es ist eine Art und Weise, vielleicht sogar eine Schutzmaßnahme von jedem Autor zu sagen, die Grenzen von Sagbaren sind, was Literatur und Fiktion angeht, ja sehr, sehr, sehr weit. Man schützt sich vor möglichen Angriffen, weil man ja in dieser Erfindungssituation ja sich quasi nur der Mittel der Fantasie und der Erfindung bedient. Aber auch da finde ich, man darf die Verantwortung nicht außer Acht lassen, die man als Autor hat. Man spricht da zwar mit diesen Texten, die aus Sprache gemacht sind, immer noch zu Menschen, die es gibt oder gegeben hat. Und es gilt so etwas wie Anstand und eine Treue zu, auch so einem Versuch, zumindest einem Versuch, auch Gegenpositionen zu vertreten in Texten oder zumindest sie zu beachten und eben in dem Fall auch auf mehr nur sich zu verlassen als das eigene Gerechtigkeitsempfinden.
Eine allerletztes noch, weil Sie ja was bewirken wollten mit dem, was Sie am Montag gesagt haben. Peter Handke selber hatte in seinem Heimatdorf Griffen in Kärnten verärgert auf Fragen nach Ihrer Kritik reagiert und hat gesagt, ich stehe vor meinem Gartentor und von keinem Menschen, der zu mir kommt, höre ich, dass er sagt, dass er irgendwas von mir gelesen hat. Immer nur, wie reagiert die Welt? Ich bin doch Schriftsteller, ich komme von Tolstoi, von Homer, von Cervantes, lass mich in Frieden, stell mir nicht solche Fragen. Sie haben wirklich maximal Wirkung erzielt, könnte man sagen.
Im Grunde hat er vollkommen recht, wissen Sie. Also ja. Er hat ja vollkommen recht und auch in meinem Anliegen, also ich habe jetzt mehrmals auch gelesen, Angriffe auf Handke und all dies. Ich kenne diese Texte, um die es geht, die Serbien-Texte von Handke jetzt, die habe ich mir nicht jetzt zumute geführt. Die sind da seit vielen, vielen Jahren. Und das, was ich versuche, ist tatsächlich mal eine Aufmerksamkeit meine eigene Aufmerksamkeit, die wach geworden ist gegenüber dem, was da in den Texten passiert, so ein bisschen öffentlich zu machen, damit ein Gespräch darüber stattfindet. Und ich bin tatsächlich wirklich ehrlich neugierig über die Ergebnisse von diesem Gespräch. Mhm. Wo ist die Grenze zwischen Autor und Text? Und in diesem Fall ist für mich klar, da ist ja wenig, was sich da nicht deckt, weil der Autor die Texte tatsächlich auch so geschrieben hat, wie er ohnehin privat politisch auch sich geäußert hat. Das heißt, die Reaktion von Handke, ich möchte nicht reden über meine Texte, über Literatur, ist genauso, hätte ich es auch gesagt, das, was wir hier machen, wir sprechen über literarische Verfahren, wir versprechen über eine Ästhetik der Wahrheit. All das ist genau das, was mein Anliegen war. Ich möchte gerne, dass man sich Gedanken macht, wie spricht man über solche Momente der Krise, des Krieges, wie verwandelt man sich die Wirklichkeit in Texten an. Und ich habe mehrmals auch jetzt diesen Vergleich, auch das ist ein seltsamer Vergleich, den ich sogar teilweise verstehen kann, was wäre, wenn es ein Autor wäre, der eine Erfahrung leugnen würde, die in deutscher Geschichte wäre, auch total unfairer Vergleich, finde ich. Dennoch ist er im Raum. Ist es nur der Balkan, der jetzt so zu... Ich habe mehrmals auch gehört, naja, wir wissen gar nicht mehr, was da genau passiert ist. Und ich denke mir, ja, aber genau darum geht es. Ja, Literatur ist doch ein super Mittel, auch darüber mal die Geschichte wieder zurück in Gespräch zu holen.
Damit sind wir jetzt aber wirklich endlich bei Ihrem Buch Herkunft. Ihr Weg zu dieser Sprache, die Sie da so lässig durch die Lüfte wirbeln und zugleich auch so konturscharf machen können, das ist ja unglaublich virtuos, wie Sie das machen, so stabil, so beweglich zugleich. Der Weg dahin, der war hart, das ist jetzt ein vielleicht klischeiertes Wort, aber stimmt wohl doch. Es war ja nicht Ihre Sprache zunächst und davon unter anderem handelt das Buch. Sie waren schon Teenager, als Sie aus Visegrad fort mussten, 1992 in Heidelberg landeten und als Sie plötzlich das Deutsche umgab. Ich frage jetzt mal ein bisschen launig zu Beginn, ausgerechnet Heidelberg. Kurpfälzisch ist nicht so ein schöner Dialekt. Können Sie das?
Nee, ich kann es nicht, aber ich genieße es sehr. Also für mich ist es ein wirklich sehr schöner Dialekt. Also wir haben... Das ist auch eine interessante Sache. Ich meine, Dialekte sind auch so eine wahnsinnig schöne lokale Eigenschaft, finde ich. Ich bin sehr froh immer über Menschen, die Dialekte können. Und das Kurpfälzische ist für mich auch so, wenn ich das höre, dann macht das was mit mir. Das ist ja auch nichts Neues, dass so Dialekte auch etwas so was Heimeliges haben. Und man, vor allem, wenn man von dort kommt, ist man das natürlich auch, oh, das ist das Zuhause und Leute verfallen in diesen Dialekt. Aber Heidelberg war großes Glück für mich tatsächlich. Also wir hätten woanders landen können, in einem anderen Milieu auch vielleicht, eine andere Nachbarschaft, anderes Viertel, andere Stadt. Und dann hätten meine Chancen, gut zurechtzukommen mit der neuen Wirklichkeit, wären vielleicht nicht so gut gewesen. Und Heidelberg war in dem Fall für mich, für meine Familie und mich, war ein großer Glücksfall.
Herkunft handelt davon, falls man überhaupt von Handlung sprechen will. Wir haben ja eben über literarische Verfahren gesprochen und die Frage wäre dann vielleicht, ob ein Leben, das seinen Lauf nimmt unter äußeren Umständen, ob das eigentlich Handlung heißen kann. Aber egal, es kreist jedenfalls um den völligen Verlust dessen, was vertraut ist, also dem Verlust des Orts der Geburt, des Orts des Aufwachsens, der Sprachheimat auch, falls Sie mit so einem Begriff hantieren wollen würden, und um die Ankunft in dem ganz Unvertrauten, in der fremden Sprache. Um die Kraft, so habe ich das gelesen, die es braucht, sich das Neue anzuverwandeln, auch die Scham zu überwinden. Scham spielt eine große Rolle im Buch. Sowas wie ein stimmiges Selbstbewusstsein auszuprägen. Vielleicht Sprachselbstbewusstsein, das ähnelt sich wahrscheinlich oder kommt zur Deckung sogar. Warum hat Heidelberg dabei ausgerechnet so geholfen? Sie haben das eben gesagt.
Aufgrund der dort vorgefundenen Orte, Menschen, die unsere, damit meine ich auch die Gegenwart meiner Familie in den 90er Jahren als Flüchtlinge und als eben, was Sie jetzt richtig gesagt haben, Sprachneulinge, aufgrund ihrer Zugewandtheit und dem Wohlwollen, das war nicht nur Wohlwollen war, sondern wirklich auch tätig wurde und uns praktische Hilfe angeboten haben und in der Schule eine organisierte Deutsch als Fremdsprache Strukturen gefunden haben. Also all das sind Momente, die zufälligerweise gerade in Heidelberg eben gegeben waren. Also dass ich an eine internationale Schule gekommen bin, dass ich in einer Nachbarschaft war, die sehr divers war, das hat mich sehr geprägt, hat auch dieses Buch sehr geprägt. Ich erzähle davon. Ich finde auch, dass man eine migrantische Erfahrung auch immer unbedingt auch so erzählen kann, dass man auch das Gute und das Funktionierende zur Schau stellt, nicht nur das, was schlecht gelaufen ist und wo Mangel bestehen. Es muss nebeneinander gestellt werden. Und Heidelberg war wirklich für uns dann letzten Endes ein Glücksfall. Meine Eltern weniger als für mich. Sie hatten sehr schwierige Jobs gehabt, waren in einer Weise auch immer wieder von Ängsten geplagt. Wir standen immer wieder kurz vor Abschiebung. All das spielte natürlich in das emotionale Leben meiner Familie eine große Rolle. Aber wenn ich jetzt darüber zurückdenke, wie es für mich war, der Spracherwerb funktionierte sehr gut. Ich hatte sehr schnell Freunde. Ich war umgeben auch von hilfsbereiten Strukturen und Menschen. da war Heidelberg einfach echt wirklich ein Glücksfall. Und ein zentraler Moment in meinem Text hier ist eben der, wo ich über Heidelberg spreche, aus was das für eine Stadt ist, war damals für mich als Neuankömmling und wo ich so nach und nach, je mehr Zeit vergeht, auch in dem Text vergeht Zeit, ich mehr und mehr nicht Heidelberg nur als Stadt sehe, sondern mein Heidelberg behaupten kann, mir die Stadt quasi erobert habe, auch durch Sprache natürlich, indem ich meinen Horizont erweitere, die sozialen Milieus erweitere, in denen ich mich bewege und so weiter. Und nach wie vor, wenn ich da bin, ist das eine immer, immer, immer schöne Zeit für mich.
In der R-Kultur, wir sind im Gespräch mit Sascha Stanišić, dem Gewinner des Deutschen Buchpreises 2019, ausgezeichnet für sein Buch Herkunft, über das wir gerade reden. Sie sind in Visegrad in Bosnien 1978 geboren, waren dann ab 92 in Heidelberg. Das haben wir eben schon erwähnt, weil sie mit den Eltern fliehen mussten. Und ich denke mir manchmal, dass für viele im Westen, jedenfalls habe ich das so erlebt, dieser Hass, diese losgelassenen Nationalismen in Jugoslawien, ziemlich überraschend kam. Man wusste das nicht, man konnte sich vielleicht gar nicht vorstellen, dass das aufbräche. Und sie schreiben einmal so schön, ich zitiere das, im jugoslawischen Wappen brannten umkränzt von Weizenähren 6 Flammen für die 6 Völker. Und dann, 1991, waren Zugehörigkeiten ein Zündstoff geworden. Alle tranken dasselbe Benzin, jede Herkunft konnte die falsche sein. Das Feuer wurde angefacht. Warum tranken alle dieses Benzin? Warum haben nicht viel mehr gesagt, nein, danke, wir wollen friedlich zusammenbleiben?
Ja, das ist eine interessante Frage, über die ich mir seit Jahren eigentlich Gedanken mache. Die Prozesse der Besinnung, nenne ich jetzt mal so, auf die eigene Nation und das Volk und die ethnische Herkunft, wir sind ja eine multiethnische Stadt, Jugoslawien war ja eine multiethnische Stadt, die haben sie so langsam in den 80er Jahren schon gezeigt. Das war mir als Kind so gar nicht offensichtlich. Meinen Eltern viel mehr zeigten sich im kleinen Bereich, also im privaten eher mal die falsche Auswahl der Musik, mal dort etwas, die Geschichte hat sich nicht so ereignet, wir müssen die Geschichtsbücher neu schreiben. Also erstmal so wirklich klein, klein angefangen und dann verbunden, aber wie es so ist, mit allgemeiner Krise und wirtschaftlichen Missständen im Land, dann begann der Nationalismus auch als politische Idee, Anhänger zu gewinnen, weil man dann die Schuld an dem, was gerade nicht gut läuft, und das war relativ viel, plötzlich dem einem anderen geben konnte. Und das, was vorher die Stärke Jugoslawiens war, dass wir alle gemeinsam, unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit, an einem Strang ziehen, war plötzlich das Problem, weil die einen mehr als die anderen hatten. Das hat auch sehr stark, also ich will da nicht ins Detail gehen, aber mit der wirtschaftlichen Struktur des Landes zu tun, dass wir deutlich stärker reiche Republiken hatten und diejenigen, die abhängig waren von diesem Reichtum und von den dort erzielten Einnahmen. Und das wurde aber schön verteilt in sozialistischen Zeiten und dann ja, sagt er dann irgendwann, aber warum machen wir das eigentlich? Mhm. Was haben wir davon? Also auch da spielt eine Rolle, nicht nur der politische, ideologische Nationalismus, sondern auch dieses, es gehört uns, was wir erwirtschaften. Und das köchelt dann und das braucht aber natürlich auch immer, ich nenne sie bei mir in meinem Buch, man braucht Erzähler. Man braucht Erzähler, die einem mehr auftischen als nur Hoffnungen, dass es mit ihnen besser wird. Man braucht Lügen, also wir hatten ja das Thema jetzt auch Lügen, wir brauchen auch Geschichtsklitterung und das passierte bei uns ganz stark. Es wurden herausgeholt, alte Fäden, der Zweite Weltkrieg wurde plötzlich wieder Thema, in dem es ja, das wissen viele im Westen nicht, auch bei uns im Land selber wieder ethnische Konflikte gegeben hatte. Es wurden sogar die osmanische Besatzung ausgegraben und wir mussten uns an den Türken, hieß es dann immer abwerten, auch rächen. Das heißt, plötzlich kam nochmal so eine zusätzliche Erzähldimension, in der man diese ohnehin jetzt so auftauchenden Animositäten verstärkt hat. Das heißt, man hatte plötzlich Ende der 80er so einen unseligen Kompott aus Geschichtsverfälschung, aus wirtschaftlicher Krise und Schuldzuweisungen. Und dann hatte man natürlich auch noch 3 starke Erzähler. Man hatte auf jeder der ethnisch vertretenen Parteien dann einen charismatischen, leider wissenden, sehr bewusst auch solche Mittel, hassschürende, im Grunde Rassisten, Nationalisten, die sich vor das Volk gestellt haben und gesagt haben, so, jetzt zeige ich euch mal, wie es hier läuft. Ich kann das alles, also wie Sie sehen, ich kann das ja relativ gut beschreiben in den Einzelnen und so. Bei mir fehlt und wird immer fehlen der letzte Schritt. Also wie man auch trotzdem auch aus dieser Situation also rauskommt, zu einer Waffe greift und jemanden erschießt. So, also dieser Moment, also diese Übertragung, also ich verstehe alles, wie es bis dahin führt, aber dass es dann dazu kommt, dass man sich dann gegenseitig abschlachtet über Jahre hinweg, geduldet von allen Seiten sonst, ist für mich leider immer noch unverständlich. Und viele meiner Texte drehen sich genau darum, dass ich versuche, diese psychologische Komponente, glaube ich, zu verstehen, wie es sein kann, dass wir so lange nebeneinander leben, dann doch zu diesem Mittel greifen.
In Ihrem ersten Roman, wie der Soldat das Grammophon repariert, taucht auf einer Feier plötzlich ein Mann namens Kamenko auf, fuchtelt mit der Pistole rum, steckt sie in die Trompete eines Musikers und fordert Respekt und Ehre für sein Blut. Hat unser Volk Schlachten gewonnen, damit Zigeuner auf unsere Lieder scheißen, heißt da. Damals war das Thema ja auch schon ihrs, aber dezidiert in einem Roman. Ich habe mir überlegt, weil wir über Schreibverfahren gesprochen haben, das ist ja diesmal, jedenfalls was die Gattungsbezeichnung angeht, nicht mehr der Fall, ob sie sich von der fiktionalisierten Wirklichkeit nach und nach näher an die eigene wirkliche Wirklichkeit rangetastet haben oder so? Ist das ein unsinniger Gedanke?
Nee, gar nicht. Ich finde es ganz gut, weil genau so war mein Gedankenprozess auch. Ich habe in meinem ersten Roman, wie der Soldat das Grammophon repariert, durchaus bewusst auch einen Filter aus Fiktion davor gesetzt und habe solche Szenen, wie gerade wie die Sie vorgelesen haben, wo dieser, also Vertreter einer solchen Denke, der nationalistischen Denke, auf einer Hochzeit gerne möchte, dass seine Lieder gespielt werden, also seine Lieder im Sinne von den Lieder, die sein Volk, serbisches Volk in dem Fall, zu Helden machen. So, und der beginnt dort zu schießen. Also so ein bisschen die Übertragung des Politischen auf diese private Ebene. So, ich fand es feige, was ich da gemacht habe, weil ich mir durchaus auch hätte nicht ausdenken müssen, was da passiert. Also ich hatte auch zum Beispiel in dem Roman, wie der Soldat vorrepariert, einen Erzähler, der nicht ich war. Alexander hieß der, hatte nur in Namen Ähnlichkeit mit mir, aber die Art und Weise, wie er die Welt sah, viel kindlicher und viel verspielter, das war nicht ich. Also ich habe über Jahre mit mir diese, also quasi eine Verfehlung meiner Arbeit mitgetragen, dass ich eine Welt erschaffen habe, die zum größten Teil auf Erfindungen basiert. Sodass irgendwann jetzt auch der logische Schritt war, zu sagen, okay, versuch's mal andersrum, versuch mal wirklich die Geschichten zu erzählen, die du nur marginal, fiktional eingreifst, bis du dann irgendwann die Drachen loslässt, so. Aber die dann tatsächlich, also zumindest im Versuch, an dir erst einmal sich abarbeiten und an dem wirklich Erfahrenen. Das kannst du dann wiederum sprachlich verändern, fiktionalisieren und hier und dort auch anpassen. Aber erstmal guck mal, was es in dir gibt. Also ja, die Bewegung war so weg von der Fiktion und hin zum tatsächlich Erfahrenen.
Es gibt in dem neuen Buch beispielsweise jemanden, der Ihnen offen begegnet, der den schönen Namen Dr. Heimat trägt. Und natürlich, wahrscheinlich sind Sie das schon 100-mal gefragt worden, überlegt man sich dann, Moment, ist das jetzt der fabulierende Sascha Stanišić oder ist das der, der Auskunft gibt über das, was ihn da
was
bewegt
meinen Sie
hat
denn?
Und was er erlebt hat? Ich war versucht, Ihnen zu trauen. Ich war aber versucht, genauso Ihnen zuzutrauen, dass Sie nur möchten, dass ich Ihnen traue. Das ist das Spannende an dieser ganzen Diskussion. Darüber fand ich, ob das eigentlich ein Roman ist, weil ich diese Diskussion an der Stelle gar nicht mitmachen wollte. Für mich ist das ein Roman, der Roman eines Lebens, wenn man so will.
Ja, genau. Ja, das finde ich ja schön. Also ich würde es auch jetzt gar nicht auflösen. Ich glaube, darum geht es Ihnen auch nicht. Aber tatsächlich sind solche Momente, Sie haben jetzt eine sehr symbolische Figur, ich nenne sie ja erstmal Figur, Dr. Heimat ausgesucht, der für etwas steht. Er steht für eine Vorstellung, eine Vision meinerseits als Autor, was es bedeutet eigentlich, gefragt zu werden, immer wieder, wo ist eigentlich Ihre Heimat, wo sind Sie? Anstatt auf diese Frage eine Definition davon, was Heimat ist, zu geben oder ein Wort zu beschreiben, gebe ich 3 Seiten zurück, in denen ich einen Mann beschreibe und was er für einen Erzähler, diesen jungen Sascha Stanišić, bedeutet hat. Es war nämlich ein Nachbar, der einfach extrem nett war. In meiner Welt damals, in dieser Welt, in der eigentlich nichts nett war, waren solche kleinen Momente der Zuneigung und Zuwendung, wie dieser Zahnarzt, das ist nämlich ein Zahnarzt, und der mich dann behandelt, ohne dass ich eine Krankenversicherung habe, die zählten so unfassbar viel. Die waren alles wert. Die waren mehr wert als jegliche Zusicherung und jeglicher Brief von Ausländerbehörde. Das waren die Menschen, um die es wirklich ankommt. Ob es den so gegeben hat, ob er Dr. Heimat geheißen hat, das sind dann schon wieder die Fragen, die wir nicht lösen müssen.
Gut, dann lassen wir die unaufgelöst stehen. Ist ja auch viel interessanter und schöner so. Wenn das, was wir Herkunft nennen und was Sie immerhin als Titel Ihres Buchs gewählt haben, in Wahrheit Zufall ist, wie es auch heißt, jedes Zuhause ist ein zufälliges, auch das steht einmal im Buch, und zwar am Beginn des Kapitels Heidelberg. Wenn das also so ist und man das ja auch schwerlich bestreiten kann, warum produziert die Frage nach Herkunft diese starken Gefühle? Ich nehme an, dass Sie das auch bewegt all die Jahre.
Ja, das ist ja auch schön, dass wir immer wieder jetzt auch den Begriff der Herkunft offen lassen. Das heißt, dass wir da nicht nur auf einen, also jetzt in unserem Gespräch, aber auch sonst auch in den Debatten, die wir zuletzt geführt haben, fand ich sehr schön, dass wir hier mit einem Begriff operieren, mit dem quasi der Gefragte die vollkommene Deutungsmacht bekommt, weil es wahrscheinlich wenig persönlichere Dinge gibt als diese. Und das ist das Schöne. Es beginnt dort dann der Begriff interessant zu werden, wenn man versucht zu negieren. Also man versucht zu sagen, was nicht dazu gehört, zu einem selber, was nicht zu einer Herkunft gehört. Und da wird es dann klar, wo man die Grenze zieht. Und dann wird es auch klar, was nicht dazu gehört oder wer nicht dazu gehört. Und es ist auch eine interessante Übung, die man selber für sich zu Hause machen kann. Dass man sich fragt, okay, was bin ich nicht? und das aber aktiv angewandt an einen Umgang miteinander. Wir haben jetzt mit dem Erstärken der rechten Kräfte in Deutschland immer wieder den Begriff der Herkunft und der Heimat, die für eine Welt stehen, zu der nicht alles gehört. Also wir haben auch dort eine Art Umgrenzung, wenn ich sie nennen darf, zu der ein Wir gehört. Und jedes Mal, wenn jemand Wir sagt, gibt es auch ungesagt auch ein Ihr da hinten, ihr da draußen, das nicht dazu gehört. So. Und das muss man sich immer bewusst sein, wenn wir über solche Begriffe reden. Und ich versuche in diesem Buch einen anderen Zugang. Ich versuche die Herkunft als eine Ansammlung von neuralgischen Erlebnissen, Orten und Menschen im Laufe meines Lebens zu sehen. Das bedeutet, ich gehe weg von der Herkunft meiner Familie als familiäre Herkunft. Ich gehe weg von der Herkunft als genetische Ansammlung von Informationen eines Körpers. Ich gehe weg von Herkunft als soziale Herkunft. Ich beachte das alles in meinem Text, aber ich gehe noch mal ein Stück weiter und erzähle eben von solchen Bewegungen wie mit Dr. Heimat, die als so prägend sind für mich, so prägend für mein Leben, dass ich mit äußerstem Selbstbewusstsein behaupten darf, auch dieser Mann mit seiner Güte, seiner Zuwendung gehört zu dem, was mich ausmacht heute. Zu dem Menschen hat er mich gemacht, der ich bin. Denn in seiner Güte will ich mich auch heute spiegeln. Ich will so für andere sein. So. Neue Sprache gehört unbedingt dazu. Der neue Anfang in Deutschland. Wie kann ich denn jemals von Herkunft sprechen und nur Bosnien meinen? Das kann ich gar nicht. Ich habe in mir, in meiner Biografie einen wesentlichen Bruch, den viele auch haben, den müssen gar keinem Krieg entfliehen, der irgendwo anders dann fortgesetzt wird. Und dieser Bruch muss thematisiert werden. Dieser Bruch ist auch Herkunft, weil er mich zu einem Ort gebracht hat, zu dem ich sonst nie gekommen wäre, weil ich von dort aus ein neues Leben lebe. Ich versuche also Herkunft immer so zu fassen, dass niemand auch nur ansatzweise nicht gemeint sein kann. Also dass ich quasi nach draußen offen lasse für jeden, auch sich solche Geschichten zu schreiben und auch sich erkannt zu fühlen durch solche Zuschreiben.
Sie haben Zuschreibungen auch, ich glaube, das so verstanden zu haben, ganz intuitiv und sehr gefühlsbetont, emotionsbetont abgelehnt in den Anfängen, als Sie hier waren. Anfangs in Deutschland wollte ich zweierlei nicht sein, Jugo und Geflüchteter, also bloß nicht diesen Stempel bekommen. Und Sie haben sich dann, darf man das so sagen, in einem Prozess dieser deutschen Sprache in die Arme geworfen, bis hin zu Eichendorff und Hölderlin. Wie ist das gekommen?
Ja, es kommt erstmal als Abwehrhaltung. Man merkt ganz schnell, dass, das ist ja heute leider nicht anders, dass mit dem Balkan an einem, in einem, im Namen, im Wissen, wo man herkommt, dass man leider dann eben oft hier in Deutschland negative Vorurteile als Antwort oder als Erfahrung mitmacht. Und das wollte ich nicht. Ich wollte als 14-, 15-, 16-Jähriger nicht, dass man die ganze Zeit von mir das Schlimmste denkt. Ja? Und das ist auch leider so, dass natürlich viel von diesem Denken auch davon kommt, dass man oft in Schlagzeilen, gerade in der Boulevardpresse, eben solche Dinge hört, also solche Dinge liest. Und dann muss man sich immer irgendwie dem entgegenstellen. Aber ich war viel zu schwach oder viel zu unwillig, dem trotzig zu begegnen und zu sagen, wisst ihr was, ich lasse meine Taten sprechen. Nein, ich habe mich total verstellt. Ich habe gemerkt, dass man gegenüber Slowenen zum Beispiel eigentlich wohlwollender ist und habe behauptet in neuen Situationen, dass ich aus Slowenien komme. Dachte, es merkt eh keiner den Unterschied und so. Slowenien hat nur Alpen. In Deutschland kann man mit Alpen immer was anfangen und so. Und das war feige und natürlich auch irgendwie total entstellend, wenn man so will. Das habe ich auch immer natürlich fallen gelassen, als ich vor allem gemerkt habe, dass dort, wo ich mich aufhalte, mit Menschen, mit denen ich zu tun habe, dass es total egal ist, wo ich herkomme. So, aber es war eine Schutzmaßnahme letzten Endes. Und die Sprache, je mehr Sprache da war, je mehr Deutsch da war, desto leichter fiel es mir auch, wieder der zu sein, der ich war.
Sie hatten auch einen Deutschlehrer, ne? Der Sie
richtig, genau. Dieser Deutschlehrer war toll, der war motivierend, der war auch wieder zugewandt, der war jemand, der sich meine angenommen hat, meine ersten Texte auch mit mir lektoriert hatte. Und auch da ist auch wieder jemand, also wir reden wieder von Menschen und Orten und Zufällen, der mir quasi das Selbstvertrauen in etwas, was ich tun, gegeben hat, indem er gesagt hat, das, was du tust, ist gut. Komm, wir zeigen es der Klasse. Und dann haben wir das in der Klasse gemacht und es waren zwei Gedichte von mir, die wir unter Pseudonym da hingestellt haben. Und es war schön, es war eine schöne Erfahrung für mich zu merken, okay, hier traut mir einer was zu.
Weil wir gerade kurz den Namen Hölderlin haben fallen lassen, das heißt, ich habe das getan. Helmut Kohl, der Kanzler ihrer ersten Jahre in Deutschland, ja, hat ja immer gern gesagt, ich war in Hölderlin gut oder so ähnlich. Und Sie sind in Stanisic gut, so um die 1-. Sie haben das Deutsch-Abi in Hamburg mitgeschrieben, 13 Punkte. Und der Autor, um den es ging, waren Sie selbst. Warum haben Sie das gemacht?
Es hat mich an der Ehre gepackt. Ich habe in Hamburg inzwischen über 60 Veranstaltungen an Schulen gehabt. Ja. Sehr gerne gemacht. Es hat mich interessiert. Also ich wollte mit jungen Menschen über Literatur sprechen, über meine Texte sprechen, auch überhaupt über auch mal den Einblick bekommen in Abiturvorgänge. Und was wirklich eine ganz, ganz wertvolle Erfahrung für mich war. Und an einem dieser Abende an einer Schule stellte mir einer der anwesenden Schüler die Frage, ob ich, wenn ich jetzt selber Schüler wäre, ob ich mein Thema, also mich selber als Abi-Thema nehmen würde. Und da musste ich extrem lachen und ganz ehrlich auch sagen, nein, weil ich diesen Text vor dem Fest, ich finde wirklich extrem schwierig und es gibt wenig Sekundärhilfen. Und damals, zu der Zeit, als ich Abi gemacht habe selber, war mein Deutsch zwar schon gut, aber halt auch nicht so gut, dass ich mich getraut hätte, selber Inhalte rein sprachlich zu produzieren, die gut wären. Ich habe mich also verlassen auf Sekundärliteratur und habe einfach Goethe genommen. So, dazu gab es ganze Schränke voll. Aber das hat mich, wie gesagt, also an der Ehre gepackt und ich dachte, hey, wie wär's? Also ich versuch's doch mal, ja. Ich meine, versuch's doch mal, du wirst genauso lernen müssen, du wirst auch sich die Frage stellen, was könnte denn drankommen und so. Und dann habe ich es geschafft, mitzumachen, mitzuschreiben an dem Tag der Abi-Prüfung und habe eben diese 13 Punkte gemacht, was neuer Highscore ist, weil 12 waren es bisher.
Sascha Stanisic, Deutscher Buchpreis 2019 für sein Buch Herkunft, hier im Gespräch auf NDR Kultur. Ich hatte den Eindruck, wir haben viele düstere Passagen gehabt in diesem Gespräch. Sie sind zuletzt doch irgendwie auch ein Optimist, ein heiterer Mensch.
Ich bin absolut ein heiterer Mensch. Ich glaube an die Güte von Dr. Heimat und Menschen wie Dr. Heimat und versuche sie selber zu lesen. Und ich glaube, dass wir kriegen das hin alles.
Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Danke sehr.
NDR Kultur. Hören und genießen.